Es gibt zwei Arten von Fehlentscheidungen im Leben. Und wer diese beiden Arten verwechselt, weil er sie vielleicht auch gar nicht differenziert, läuft große Gefahr, chronisch unzufrieden zu sein und immer mit einer großen Reue auf diese Entscheidung zu treffen. Welche zwei das sind und wie wir sie vermeiden können, dauerhaft vermeiden können, genau das besprechen wir in der heutigen Episode. Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Ich spreche viel mit Menschen über die Auf- und Abs ihres Lebens. Nicht nur in diesem Podcast, sondern auch insgesamt. Und gucke auch immer wieder auf mein Leben, welche Dinge ich gemacht habe, welche Fehler ich begangen habe. Und wenn man ein bisschen reflektiert ist, dann kommt man auch immer wieder auf Situationen im Leben, wo man sagt, hier habe ich eine Fehlentscheidung getroffen, habe mich falsch entschieden, bin falsch abgebogen. Und ich beobachte, dass diese Punkte im Leben bei vielen Menschen wirklich nachhaltig zu Unzufriedenheit führen, zu Selbstverurteilung führen und auch zu Energieverlust führen. Und je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige und je mehr Gespräche ich führe, desto stärker fällt mir auf, dass Menschen sich da teilweise zu Unrecht verurteilen, weil sie zwei Arten von Fehlentscheidungen in einen Topf schmeißen. Und genau die möchte ich heute, über die möchte ich heute sprechen, auch an Beispielen aus meinem Leben. Und am Ende der Episode möchte ich dir vier Fragen mitgeben, wie du es dauerhaft vermeiden kannst, Fehlentscheidungen in deinem Leben zu treffen. Es mag vielleicht fast zu schön sein, um wahr zu sein, aber wenn du dir die Episode ganz anhörst, dann wirst du ja wirklich ein sehr belastbares Tool an der Hand haben, um eben nicht mehr in eine solche Falle zu laufen. Ich persönlich habe viele Fehlentscheidungen getroffen, sowohl große, die wirklich das Leben beeinflusst haben, aber auch im Kleinen, im Täglichen, wenn es im Job geht, im Privatleben etc. Und ich könnte unendlich viele Beispiele bringen, aber ich möchte es mal an zwei großen Beispielen festmachen, die mein Leben nachhaltig auch geprägt haben. Zum einen, ich habe jetzt seit über 10 Jahren eine wundervolle Beziehung, meine zweite Ehe. Aber davor hatte ich eine erste Ehe, die alles andere als wundervoll war. Und das ist etwas, was man als Fehlentscheidung bezeichnen darf. Eine zweite große Fehlentscheidung, beziehungsweise da, wo es nicht so gelaufen ist im Leben, wie ich wollte, war meine erste Firmengründung, die nur um Haaresbreite an einer Insolvenz vorbeigeschlittert ist und die ich irgendwann schließen musste. Wenn man jetzt undifferenziert auf diese beiden Fakten, obwohl sie natürlich ganz anders gelagert sind, andere emotionale Tragweiten etc. haben, aber wenn man auf diese zwei Beispiele guckt, könnte man sagen, das war in beiden Fall Fehlentscheidungen. Wenn man aber eine Ebene tiefer geht, dann könnten diese beiden Fälle nicht unterschiedlicher sein. Denn das eine, die eine Entscheidung war vermeidbar und die andere nicht. Welche was war, werde ich jetzt im Folgenden auflösen, aber das zeigt, dass man eben nicht einfach mit einem Kamm auf Dinge, die sich im Nachhinein als nicht so herausgestellt haben, wie man es vielleicht gerne hätte, dass man die einfach als Fehlentscheidung abstempelt. Und was wir jetzt besprechen, bezieht sich auch nicht nur auf so große Themen, sondern ich beobachte das auch im Kleinen, angefangen von, wenn Menschen sich, keine Ahnung, mit Aktien handeln und dann eine Aktie abstoßen, verkaufen und der Kurs dann steigt, dass sie sich dann im Nachhinein ärgern und sagen, wie konnte ich nur? Und es zieht sich einfach durch sehr, sehr viele Themen durch. Und der erste Denkfehler, es sind ein paar da involviert, aber der erste Denkfehler, den ich hier beobachte, ist, dass wir immer die Entscheidung von damals, zu diesem Zeitpunkt, wo eine Entscheidung zu treffen war, mit dem Wissen von heute bewerten. So, wenn wir das Ende der Geschichte kennen, ist es natürlich viel, viel einfacher, eine Neubewertung der damaligen Situation zu machen. Und dann, falls der Ausgang eben nicht wie gewünscht war, zu sagen, das hätte ich doch besser wissen müssen oder was habe ich mir damals nur dabei gedacht. Und das bezieht sich auf die verschiedensten Themen. Wie gesagt, wenn man eine Firma gründet, die vielleicht nicht so funktioniert, wenn man einen neuen Job annimmt, wo sich schon in der Probezeit feststellt, dass es nicht so ganz geklappt ist, wenn man eine romantische Beziehung eingeht, in vielen anderen Dingen, wenn man einen Umzug tätigt und dann vor Ort erst weiß, dass es in der Stadt einem doch nicht gefällt oder sowas. So, aber das ist eine wichtige Unterscheidung. Nur weil sich später etwas herausstellt, dass es gescheitert ist, dass es falsch gelaufen ist, ist das noch nicht automatisch die Schlussfolgerung, Schlussfolgerung, dass man eine Fehlentscheidung getroffen hat. Das verwechseln viele Menschen. Ein schlechtes Ergebnis, ein schlechter Ausgang ist nicht automatisch der Beweis dafür, dass man eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Denn grundsätzlich, wenn man es mal logisch angeht, gibt es 4 Kombinationen. Eine gute Entscheidung kann zu einem guten Ergebnis führen. Das ist das, was wir uns immer wünschen. Aber eine gute Entscheidung kann auch zu einem schlechten Ergebnis führen. Deswegen war die Entscheidung nicht schlecht. Genauso kann es sein, dass eine schlechte Entscheidung zu einem schlechten Ergebnis führt. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden, schlechte Entscheidungen zu treffen. Und das werden wir gleich klären, wie das geht. Aber eine schlechte Entscheidung kann auch zu einem guten Ergebnis führen. Und dann, wenn Menschen das nicht reflektieren, dann denken sie auch vermeintlich, dass es eine gute Entscheidung war. Aber es war häufig nur Glück. Deshalb, wir sollten nicht die Entscheidung mit dem Ergebnis vermischen. Ganz ähnliches Phänomen beobachte ich im Übrigen auch in einem etwas anders gelagerten Kontext, und das ist, wenn die Menschen ihre eigene Leistung bewerten. Jetzt kürzlich wieder, es war Fußball-Weltmeisterschaft, und Menschen, die nicht so viel Ahnung davon haben, sind immer sehr verwundert, wenn die Trainer, die tief im Thema drin sind, Thomas Tuchel ist ein Beispiel dafür, der nach dem Viertelfinale zum Beispiel sehr kritisch über seine Mannschaft gesprochen hat, obwohl sie gewonnen hatten. Sowas führt dann immer zu Verwunderung bei Menschen, aber die Leistung kann gut sein und man kann verlieren. Und dann wundern sich die Menschen, wenn man nicht zu Grabe kriecht, gerade Fußballfans, und sagen, wie kann der diese Niederlage nur schönreden? Nein, es wurde die Leistung bewertet, und die Leistung kann gut sein und das Ergebnis schlecht, weil der Gegner eben noch besser war, weil man vielleicht Pech hatte oder. Auf der anderen Seite, und das war eben, was Thomas Tuchel jetzt gemacht hat und viele verwundert hat, er hat die Leistung seiner Mannschaft kritisiert, obwohl sie gewonnen hatten. Und Fans, Außenstehende sind dann euphorisiert von dem Sieg und verstehen gar nicht, wie jemand dann so die Stimmung vermiesen kann. Und das Gleiche muss nicht nur bei Spitzensportlern sein, sondern auch im eigenen Kontext. Die Leistung zu beurteilen muss nicht zwingend mit dem Ergebnis zu tun haben. Das heißt, wenn der Chef sagt, das war nicht gut, wenn man selber aber eine andere Einschätzung hat, dann darf das sein. So, und genau das Gleiche gilt eben, um wieder zu unserem Thema zurückzukommen, eben für Entscheidungen. Also die Qualität an einer Entscheidung würde ich zwingend nicht nur anhand des Ergebnisses bewerten, sondern noch an einigen weiteren Kriterien, die wir jetzt durchgehen. So, und jetzt möchte ich mal die beiden Kategorien an Fehlentscheidungen etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wenn wir damals richtig entschieden haben, aber heute mehr wissen, dann ist das aus meiner Sicht keine Fehlentscheidung. Und wie können wir das festhalten? Denn es ist immer schwierig, sich nochmal in die Version von früher hineinzuversetzen. Es ist so eine Art wie, es gibt ja diesen Begriff der Empathie. Empathie bedeutet, sich in die Situation eines Gegenüber reinversetzen zu können. Und was ich hier empfehle, ist, dass man die Empathie in die Vergangenheit überträgt, dass es einem wirklich gelingt, sich in die eigene Version von damals, ob das gestern, vor 2 Jahren, vor 20 Jahren war, wann auch immer diese Entscheidung zu treffen war, wirklich maximal empathisch und realistisch reinzuversetzen und sich fragt, habe ich damals die damals verfügbaren, nicht die heute, die damals verfügbaren Informationen berücksichtigt? Oder habe ich einfach leichtfertig gehandelt? Gab es irgendwelche Warnsignale, die mich daran verhindert haben, die ich vielleicht nur verdrängt habe? Also wir dürfen prüfen, ob die Entscheidung zum damaligen Wissensstand, zu den damaligen Werten, auch die Werte können sich verändern, auch wenn sie typischerweise stabil sind, aber es gibt Situationen im Leben, wo sich die Werte verändern, weiterentwickeln. Hat es zur damaligen Lebenssituation gepasst und hat es zu meiner damaligen Einschätzung von den entsprechenden Chancen und den Risiken geklappt? Und klar ist, erst später kamen neue Informationen dazu, als die Entscheidung aber schon getroffen wurde. Wenn Menschen eine Investitionsentscheidung vielleicht in eine Immobilie treffen und die Prognosen entsprechend gut waren und dann ändert sich die Weltlage, eine geopolitische Krise entsteht, die Bewertung geht zurück, so, dann kann man es natürlich, aber es macht keinen Sinn, sich dann zu ärgern oder zu verurteilen, denn wir alle sind keine Hellseher, wir haben keine Glaskugel, wo wir reinsehen können, denn wir haben immer nur den aktuellen Stand der Informationen, den wir bewerten können. Das heißt, wenn du damals mit dem Wissen, das du hattest, vernünftig entschieden hast, dann war das keine Fehlentscheidung. Und wie gesagt, es kann sein, dass das Ergebnis sich als falsch oder als ungünstig herausstellt, Aber das ist aus meiner Sicht nicht die Qualität, die den Stempel Fehlentscheidung verdient. Es war eine Entscheidung unter Unsicherheit. Und die Welt ist unsicher. Und das dürfen wir realisieren. Das Leben ist unsicher. Das dürfen wir annehmen, dass es immer wieder Situationen gibt, wo das Ergebnis nicht so kommt, wie wir uns das gehofft haben. So, zurück zu meinen Beispielen. In diese Kategorie kann ich ganz klar meine erste Firmengründung einsortieren. Wenn ich maximal selbstreflektiert und maximal empathisch mich in diese Situation, 2010, 2011 war das, wo ich die Entscheidung getroffen habe, meinen damaligen Angestelltenjob zu beenden und eine eigene Firma zu gründen. Im Nachhinein kam mir das alles maximal naiv vor, weil ich im Nachhinein erst die strategischen Fehler entdeckt habe. Ich habe im Nachhinein entdeckt, wo ein Geburtsfehler im Geschäftsmodell an sich verankert war. Aber wie gesagt, alles erst im Nachhinein. Wenn ich mich in die Situation 2010, 2011 reinversetze, dann kann ich an keiner Stelle irgendwo ein Indiz, und nicht, weil ich es mir schönreden möchte, ich werde gleich auch sehr selbstkritisch noch zu einem anderen Beispiel kommen, aber ich kann an keiner Stelle sehen, wo ich Informationen missachtet habe, wo ich den Kopf in den Sand gesteckt habe, wo ich mir Dinge schön geredet habe, sondern zu meinem damaligen Wissensstand, zu meiner damaligen Entwicklungsstufe als Mensch, als Unternehmer, habe ich an der Stelle tatsächlich keinen Fehler entdecken können. Und sich dann zu sagen, ah, die anderen haben es ja eh gesagt, die hatten ja doch recht, dass es nicht klappt etc. Das kann man zwar machen, aber das ist unnötig, sich selber fertig machen, das kostet unnötig Energie und entsprechend ist das etwas, was einfach keinen Sinn macht. Und weil man heute anders entscheiden würde, das ist nicht der Beweis dafür, dass man damals versagt hat, dass man damals falsch entschieden hat. Denn manchmal ist einfach der Beweis dafür, und das kann ich für mich persönlich jetzt so ganz klar festhalten, dass ich mich entwickelt habe, dass ich gewachsen bin. Und da hier ist ein ganz spannender Punkt, wie ich finde. Die Gefahr, dass man unzufrieden wird, weil man vergangene Entscheidungen als falsch interpretiert, die kann nur dann entstehen, wenn man wächst, wenn man sich weiterentwickelt. Denn wenn man den gleichen Horizont, die gleichen Argumente, die gleiche Perspektive aufs Leben auch 5 oder 10 Jahre später hat, dann wird man sagen, ja, das würde ich immer wieder so machen. Aber nur wenn man eben wächst, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man eine andere Perspektive auf die gleiche Situation entwickeln kann, sprich gewachsen ist, sich entwickelt hat, eine reifere, eine weisere Version von sich geworden ist, nur dann kann man in der Rückschau eben auch darauf viel kritischer blicken. Und dafür möchte ich dich, uns alle bewahren, dass man, weil man gewachsen ist, auf einmal eine neue Quelle der Unzufriedenheit entdeckt und da unnötig hart und unnötig mit einer unnötigen Reue auf Dinge guckt, die einen vielleicht viel Geld gekostet haben, Lebenszeit gekostet haben, viel Energie gekostet haben. Aber Leute, und das sehen wir hier im Auf und Ab-Podcast immer wieder, das Leben, es geht nicht darum, es einfach nur geradlinig von Erfolg zu Erfolg zu springen, sondern diese tiefen Kerben und diese Krisen sind auch das, was uns als Mensch ausmacht und was uns letztendlich auch weiter prägt. Ich kann hier nur empfehlen, wenn man in so einer Situation ist, und das war für mich auch ein Lernprozess, hier nicht in so endlose Grübelschleifen, Selbstverurteilungsschleifen zu kommen und sich ständig als damals dumm oder wie auch immer zu verurteilen, sondern die entsprechenden Erfahrungen, die Erkenntnisse daraus festzuhalten, sie in die jetzigen neu entstehenden Entscheidungsprozesse zu integrieren und diese Entscheidung dann auch loslassen zu können. Und vor allem nicht als Beleg zu nehmen, dass etwas grundsätzlich nie wieder passieren kann. So, toi toi toi, ich durfte danach weitere unternehmerische Erfahrungen sammeln und die deutlich erfolgreicher und deutlich positiver ausgegangen sind. Wenn ich damals diese Fehlentscheidung, diese vermeintliche als Beleg genommen hätte, dass ich ein schlechter Unternehmer bin, dass ich ein schlechtes Urteilsvermögen habe, dann hätte ich viele Dinge, inklusive, dass ich hier jetzt sitzen darf und diesen Podcast mit dir, mit euch machen darf, dazu wäre es nie gekommen. Deshalb bitte nehmt solche vermeintlichen Fehlentscheidungen nicht als Beleg, dass ihr inkompetent seid, dass ihr bestimmte Dinge nicht könnt, sondern nehmt dieses als Lernerfahrung, ordnet sie richtig ein und dann das Ganze Ganze in einen neuen Kontext zu übertragen. Aber es gibt auch eine zweite Kategorie und die ist ganz anders gelagert. Denn manchmal war das Problem nicht, dass uns Information, Reife, Erfahrung, was auch immer gefehlt hat, sondern manchmal hatten wir bestimmte Informationen schon und das müssen nicht nur faktische Informationen, sondern auch sensorische Informationen sein. Aber wir haben sie ignoriert, wir haben sie aktiv überhört, wir haben sie einfach nicht in unsere Entscheidung mit einbezogen. Und das ist etwas, da hadere ich auch im Nachgang eigentlich mehr damit, weil das sind, finde ich, die Entscheidungen, wo man sagen kann, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen und dann wirklich auch müssen, weil man es schon besser wusste, aber man hat es nicht zugelassen. Und lass uns hier mal ein bisschen tiefer reingehen, denn das ist etwas, was uns auch immer wieder begegnen kann. Und hier ein bisschen feinfühliger und besser in der Interpretation zu werden, kann dazu führen, dass man eben in die Zukunft gerichtet auch deutlich bessere Entscheidungen treffen kann. Was sind die Kennzeichen von dieser Kategorie? Es sind so Dinge wie, dass man auch oft Dinge, die man vielleicht gar nicht so sehr in Worte fassen kann, aber dass man immer so ein wiederkehrendes, so ein ungutes Gefühl hat. Dass man, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht sogar auch die Entscheidung trifft, so eine Anspannung in sich spürt. Vielleicht Widersprüche, vielleicht irgendwo eine kleine Stimme, die einem auch Gegenargumente liefert. Und auch, dass man sich die Entscheidung, dass sie nicht einfach fluppt, dass sie nicht einfach aus allen Poren schwappt, sondern dass man sich die Entscheidung immer wieder schönreden muss, sich immer wieder die Argumente, die dafür sprechen, auch wieder selbst sagen muss, sie aufschreiben muss, sie anderen Leuten sagen muss. Also man muss sich immer wieder es selbst irgendwie verargumentieren. Und diese Argumente kommen aus dem Kopf, sie kommen aus dem Umfeld, sie kommen aus der Ratio, aus dem Verstand. Aber der Körper, irgendwo die Intuition, und die werden wir jetzt gleich etwas genauer definieren, die meldet in irgendeiner Form Widerstand. Und da man redet sich, oder ich zumindest, und ich beobachte es auch bei vielen Menschen, die darüber auch reflektieren, dass man dann sagt, okay, man darf jetzt nicht zu emotional reagieren. Auf dem Papier sehen die Dinge doch perfekt aus. Alle anderen halten es doch auch für eine gute Idee. Also da gibt es so typische Formulierungen, die sich dann einschleichen, an denen man sich festklammert, um dieses Gefühl entsprechend zu überdecken. Oder so eine Chance kriege ich vielleicht nie wieder. Das ist auch so ein Klassiker, der sich hier einschleicht, und ich sollte doch dankbar dafür sein, dass ich dieses oder jenes jetzt machen darf. Und solche Entscheidungen, die fühlen sich nicht nur schwierig an, Entscheidungen dürfen sich schwierig anfühlen, nicht alles liegt immer glasklar auf der Hand, aber sie fühlen sich in irgendeiner Form unstimmig an. Und statt diese Unstimmigkeit zu untersuchen, ihr auch mal Raum zu geben, sich mal zurückzuziehen und da reinzufühlen, sammeln wir häufig Argumente dagegen, um uns zu beweisen, dass diese Unstimmigkeit falsch ist, dass sie nicht sein darf. Und wir führen dann keine offene Bewertung, keine ehrliche Bewertung einer Situation mehr, sondern wir führen eher sowas wie so einen inneren Gerichtsprozess, in dem das Urteil eigentlich längst feststeht, was wir uns über die Argumente zurechtgelegt haben, und suchen eigentlich nur noch Dinge, die diese Zweifel zum Schweigen bringen. Und da kann ich tatsächlich einige Situationen in meinem Leben auch einführen. Und eine davon war tatsächlich meine erste Ehe. Jetzt kann man sagen, wie bescheuert ist dieser Typ? Die ganze Beziehung dauerte damals so 7, 8 Jahre oder sowas. Und tatsächlich war es so, dass die Ehe dann gescheitert ist. An einem Punkt, wenn man das so sich anguckt, wo es dann auch darum ging, ob vielleicht gemeinsame Kinder ein Thema sind. Und das war für uns beide dann so, ohne dass wir das so ausgesprochen haben, wahrscheinlich der letzte Punkt, wo wir gesagt haben, über diese Schwelle wollen wir das nicht hinführen. Wenn ich jetzt aber auch, wie gesagt, mit der Erfahrung von weiteren Jahren, aber dennoch kann ich schon sehr, sehr früh in dieser Beziehung sagen, dass sich da ganz klar die Intuition gemeldet hat und Warnsignale gegeben hat. Ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, auch um da nicht zu viele Interna, die im Zweifel meine Ex-Frau auch nicht an der Öffentlichkeit haben möchte, aber das waren Dinge, die sich gemeldet haben. Und warum habe ich sie ignoriert? Das kann ich ganz klar auch öffentlich sagen. Ich hatte einen ganz klaren Plan vom Leben. Ich wollte im Beruf schnell weiterkommen. Ich hatte einen klaren Plan, dass man schnell und früh in einer stabilen Beziehung sein soll. Das Thema Heiraten war für mich auch schnell auf der Agenda. Ich wollte jemand sein, der früh heiratet. Also auch da hat Identität, da haben Glaubenssätze, da hat ein Lebensplan reingespielt. Und das waren alles Argumente, wo ich gesagt habe, ja, diesen Plan möchte ich weiterverfolgen. Wie gesagt, damals war mir das nicht so klar, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Aber in der Rückschau war klar, dass meine Intuition an vielen Stellen Warnsignal gegeben hat und ein Halt-Stopp-Schild gegeben hat. Meine Argumente, mein Plan, auch ein bisschen, ich habe damals sehr viel gearbeitet, war in der Unternehmensberatung, sehr viel unterwegs, viel auf Reisen, habe mir einfach die Dinge schön geredet, dass das Ganze vielleicht besser wird, wenn man mal zur Ruhe kommt, wenn man weniger arbeitet etc. Aber wir haben alle eine sehr tiefe Weisheit in uns. Diese Intuition wird ja von vielen Menschen belächelt, aber auch da gibt es spannende Forschung mittlerweile dazu, dass diese Intuition so etwas wie unsere verdichtete Weisheit ist. Die Intuition erkennt Muster, wo der rationale Geist sie vielleicht noch nicht kennt. Sie nimmt Spannungen, Gefühle, Tendenzen etc. wahr. Also diese Intuition, das Bauchgefühl, zumindest seitdem ich das weiß und danach lebe ich deutlich besser und treffe weniger Fehlentscheidungen, ist etwas, auch wenn man es nicht auf den Punkt bringen kann, auch wenn es manchmal schwer ist, anderen Menschen zu erklären, ist etwas, was man auf jeden Fall sehr, sehr ernst nehmen darf. Das Schmerzhafte an dieser Kategorie, wie ich finde, ist nicht nur das Ergebnis. Natürlich ist es schmerzhaft, wenn eine langjährige Beziehung endet, eine Ehe in die Brüche geht. Aber das eigentlich Schmerzhafte finde ich an dieser Kategorie. Und es ist nicht nur in solchen großen, sondern ich habe das teilweise bei Personalentscheidungen auch erlebt. So, ich musste eine Stelle besetzen, einfach weil viel Arbeit da war. Und dann sitzt jemand da, wo man sagt, der könnte es wahrscheinlich. Und trotzdem, ich hatte im Bauchgefühl Störfaktoren, einfach weil ich auch schon wahnsinnig viele Bewerbungsgespräche geführt habe in meinem Leben. Und dann ist trotzdem die Hoffnung da, dass man sagt, vielleicht mit einer guten Einarbeitung oder hier oder da, das sind die Argumente, ist auch in dem Fall der Wunsch oder der Druck, dass man die Arbeit abgeben möchte. Das sind aber rationale Faktoren. Und immer wenn das Bauchgefühl sich vorab schon gemeldet hatte, dann wusste ich zu einem späteren Zeitpunkt oder dann hat sich's auch befürwortet oder belegt, dass das Ganze nicht gepasst hat. Und wie gesagt, das Schmerzhafte ist nicht nur, dass das Ergebnis nicht eingetreten ist, sondern das eigentlich Schmerzhafte ist, dass man es schon damals wusste. Und dieser Kategorie würde ich persönlich ganz eindeutig den Stempel Fehlentscheidung geben, weil im Unterschied zur ersten Kategorie war es nichts, was man erst im Nachhinein sieht, sondern man hatte schon dieses Signal, diese Unstimmigkeit, dass da irgendwas nicht passt. Das heißt, das Problem waren hier nicht fehlende Informationen, sondern das Problem war, dass die Information, die vorlag, in einer Form, in einem Medium vorlag, der man nicht ausreichend vertraut, weil es vielleicht nicht auf eine PowerPoint-Präsentation passt, sondern eher ein Gefühl ist. Und das beobachte ich eben bei vielen Menschen, die gerade sehr rational ticken, sehr analytisch ticken, dass man allen externen Argumenten die sehr stark gewichtet und das Gefühl sehr stark untergewichtet. Und es gibt noch ein weiteres Problem, sich an diesem Gefühl zu orientieren und dann auch gegebenenfalls weitreichende Entscheidungen, die Lebensplanung, die Jobplanung etc. betrifft, zu fällen, erfordert natürlich unendlich viel mehr Mut, als wenn man klare Fakten hat. Wenn es objektive Kriterien gibt. Und das sieht man auch, wenn man jetzt mal zum Beispiel in den Kontext von verschiedenen Unternehmenskonzepten guckt. Inhabergeführte Unternehmen sind häufig sehr viel innovativer, sehr viel schneller, sehr viel agiler, weil die Gründer, je nachdem wie das Management aufgestellt ist, häufig auch nach dem Bauch entscheidet und entscheiden kann, weil er niemandem anderen Rechenschaft schuldig ist. In Großkonzernen, wo ein hochbezahlter Vorstand, viele Köpfe im Vorstand, große Entscheidungen dem Aufsichtsrat, den Aktionären, den Mitarbeitenden belegen und argumentieren müssen, die würden nicht durchkommen, wenn sie sagen, ja, mein Bauch sagt mir, dass wir in diese Richtung gehen sollten, diese neue Produktlinie aufbauen sollten. Das reicht eben in diesem Kontext nicht. Und das heißt nicht, dass man schnell in jeder Form ständig tun muss. Aber ich möchte nur sagen, dieses Bauchgefühl ist eine viel größere Instanz, eine viel wichtigere Quelle, als wir es uns typischerweise zugestehen. Auch Kaufentscheidungen Es gibt Menschen, die sind oder konsumieren gerne, kaufen gerne, einige auch schon kaufsüchtig. Wir wissen aus der Kaufpsychologie sehr genau, wie solche Entscheidungen entstehen. Im ersten Schritt wird eine Entscheidung emotional getroffen und die ganzen Argumente, nehmen wir zum Beispiel ein Auto. Es gibt natürlich eine kleine Anzahl von wirklich technischen Liebhabern, die schnelle Autos, nehmen wir ein Ferrari oder Lamborghini oder was auch immer, die da voll im Detail sind und wegen der technischen Exzellenz so ein Produkt kaufen. Aber viele andere kaufen es aus der Emotion raus, weil sie einen Ferrari fahren wollen, weil sie damit etwas der Welt demonstrieren und beweisen wollen und sich selbst beweisen wollen. Das heißt, ihre Identität wird darüber gestützt. So, und die ganzen Argumente, wie viel PS, welches Leder, welcher Lack etc., das sind alles Argumente, die man im Nachhinein nutzt, um sich diese Kaufentscheidung zu rationalisieren. Aber Schritt 1 war immer die Emotion. Und das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Und deshalb, wenn es jetzt um Lebensentscheidungen geht, lass uns nicht den Fehler machen, den viele bei Kaufentscheidungen treffen, dass man zum Beispiel eben diese Bauchentscheidung entsprechend ignoriert und dann über Argumente, die da drauflegt, um in eine andere Richtung zu gehen. Jetzt klingt das vielleicht sehr, sehr, ja, fast schon romantisch, dass man alles aus dem Bauch entscheiden sollte. Und hier möchte ich ein ganz klares Aber definieren. Denn nicht jedes Gefühl und auch nicht jedes schlechte Gefühl oder gute Gefühl ist gleichzeitig Intuition. Es gibt auch andere Gefühle und das macht es natürlich so komplex. Aber da geht es eben darum, sich auch besser selbst kennenzulernen und da die verschiedenen Abstufungen der Gefühle auch kennenzulernen. Ein ungutes Gefühl kann entweder echte Intuition sein, ja, es kann aber auch Angst sein. Es kann Unsicherheit sein, es kann Stress sein, es kann vielleicht Dinge, die aus früheren Verletzungen resultieren. Es kann sein, dass die Komfortzone sich meldet und sagt, hier Schluss, aber keinen Schritt weiter. Es kann auch Müdigkeit sein. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich meine Firma gegründet habe, habe ich nie mehr als 2 Stunden geschlafen zu der Zeit. Natürlich treffe ich da andere Entscheidungen, als wenn ich super ausgeschlafen bin. Die bessere Entscheidungsregel heißt also nicht, folge jedem Gefühl, sondern, wie ich finde, die bessere Regel lautet, ignoriere kein wiederkehrendes Gefühl, ohne es vorher ernsthaft untersucht zu haben. Denn die Intuition, wie gesagt, das ist verdichtete Erfahrung, das ist das Erkennen von Mustern, es ist eine höhere Intelligenz sozusagen, die vielleicht nicht immer in Worte gepackt werden kann. Es sind häufig subtile Widersprüche, die man merkt. Man merkt bei Menschen den Tonfall, das Verhalten, bestimmte Dynamiken. Man merkt auch, wenn eigene Werte möglicherweise verletzt werden. Viele Menschen können ihre eigenen Werte gar nicht so sehr kommunizieren oder artikulieren, aber man hat sie irgendwo abgespeichert. Das heißt, wenn diese in irgendeiner Form in Gefahr sind, auch das meldet sich häufig in der Intuition. Das heißt, der rationale Verstand, kann man sagen, der ist so jemand wie so ein TÜV-Prüfer, der so einen ganz ausführlichen Bericht schreibt. Aber die Intuition, die ist leiser. Die ist vielleicht jemand, der einem hier hinten ins Ohr rein einen kleinen Impuls gibt, etwas reinflüstert oder sowas. Und es gab mal eine legendäre Rede von Steve Jobs, er hat viele Reden gehalten, aber eine, die ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Er sagte sowas in die Richtung, lass den äußeren Lärm, die Medien, die Erwartungen von anderen etc. nie so laut werden, dass sie deine innere Stimme überlagern, denn sie ist leise. Und man kann ein Leben führen, wo man diese innere Stimme fast überhört oder denkt, dass sie gar nicht mehr da ist, denn man braucht etwas Ruhe. Und in den heutigen Zeiten haben Menschen wenig Ruhe. Das Standardargument ist keine Zeit. De facto braucht man aber nicht viel Zeit. Aber es kann mal einfach mal hinsetzen sein, ohne das Handy oder den Fernseher oder einen Podcast laufen zu lassen. Es kann mal ein Spaziergang im Wald sein, wo man vor wichtigen Entscheidungen in sich reinfühlt und sagt, was ist da eigentlich für ein Gefühl. Das heißt, Angst oder Komfortzone, die sich meldet und schützen will etc., das sind typischerweise laute Signale, das sind dramatisierende Signale, das sind katastrophisierende Signale. Und sie werden typischerweise auch etwas leiser, wenn man gute Argumente hat. Und deshalb sind sie auch häufig leichter erkennbar. Die Intuition und die intuitive Unstimmigkeit, die reagiert anders. Deshalb, so kann man diese beiden Quellen auch gut auseinanderhalten. Sie ist zum einen leiser und sie kehrt trotz guter Argumente immer wieder zurück. Also es ist deutlich schwerer, die eigene Intuition, diese Weisheit ruhig zu stellen, als die eigenen Ängste. Und vor allem, sie bleibt auch bestehen, wenn man weniger gestresst ist etc. Im Gegenteil, dann läuft sie erst zur Hochform auf. Und es gibt keine perfekte Trennlinie hier zwischen diesen Dingen. Und Gefühle können sich auch vermischen. Sonst, wenn es alles so einfach wäre, dann wäre Entscheidungen treffen auch einfach. Aber es hilft eben, die Rahmenbedingungen etwas besser zu stellen. Das heißt, eine Entscheidung muss nicht sofort getroffen werden. Mal eine Nacht drüber schlafen. Auch wir wissen, dass im Schlaf, im REM-Schlaf, neue Informationen verknüpft werden, neue Perspektiven entstehen. Wir alle kennen das, wenn wir irgendein Problem haben und vielleicht nicht auf die Lösung abends kommen, man schläft drüber und morgens beim Zähneputzen unter der Dusche in irgendeinem völlig banalen Kontext kommt auf einmal die Lösung. Und diesen Mechanismus, diesen physiologischen Mechanismus dürfen wir auch nutzen, wenn es um Entscheidungen geht. Ja, es hat eine gewisse Attraktivität, dass Menschen sofort gute Entscheidungen treffen können. Aber bei den großen Dingen dürfen wir uns auch Zeit lassen. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ich würde nicht sagen, dass Intuition immer das finale Urteil fällen soll. Aber es sollte als Zeugin auf jeden Fall gehört werden. Und das beobachte ich, dass Menschen eben diese Zeugin oft gar nicht mehr anhören, sondern vom Staatsanwalt, von wem auch immer, um in diesem Bild zu bleiben, die Argumente sammeln und dann klar sind, das ist das richtige Urteil. Also, bis hierhin, wir haben diese zwei Kategorien. Kategorie 1 ist, man wusste es damals einfach nicht besser, wenn man sich empathisch da reinversetzt und dann zu dem Ergebnis kommt, okay, ich wusste es einfach nicht besser, es war die richtige Entscheidung, keine Fehlentscheidung. Wenn man aber weiß, man hat damals wirklich schon diese Signale gefühlt, würde ich sagen Fehlentscheidung. Auch hier ist nicht die Logik daraus, sich dafür das ganze Leben lang zu verurteilen oder zu kritisieren, sondern für zukünftige Entscheidungen zu lernen, wie man diesen Mechanismus, diesen Kanal, diese Zeugin auch tatsächlich anhören kann. Und hierfür möchte ich zum Schluss vier Fragen vorschlagen, die man für zukünftige Entscheidungen nutzen darf und auch in der Wiederbewertung und der Neubewertung der eigenen Vergangenheit. Denn Menschen basieren oder die Identität von Menschen basiert oft auf den Bewertungen ihrer vergangenen Entscheidungen. Und hier zu einer gewissen Neubewertung zu kommen, kann echte Knoten auflösen, kann Selbstverurteilung auflösen, kann Scham eliminieren, indem man sagt, okay, das war gar kein Fehler mit weitreichenden Konsequenzen. Ich kenne wirklich Menschen, die durch einen Fehler, jetzt gerade im Kontext, dass man mal versucht hat, eine eigene Firma zu gründen, das nicht gelungen ist und sagt, das ist einfach nichts für mich, ich bin kein guter Unternehmer und sind jetzt wieder seit 10, 15, 20 Jahren in einem Angestellten-Kontext, der sie aber auch nicht glücklich macht. Und jetzt muss nicht jeder Unternehmer, Unternehmerin werden. Ich will das gar nicht bewerten. Ich beobachte nur in manchen Biografien, dass aufgrund einer Fehlbewertung einer Entscheidung Richtungen eingeschlagen werden, die vielleicht gar nicht die richtigen sind. Also, was kann man hier machen? Welche Fragen kann man sich stellen, um hier vielleicht zu einer Neubewertung zu kommen? Das erste ist, tatsächlich Frage 1, und hier geht es wieder um diese Empathie für das frühere Ich. Was wusste ich damals tatsächlich? Wirklich. Also nicht, was weiß ich heute, und das ist für viele gar nicht so einfach, das zu trennen. Da lohnt sich's, auf einen Zeitstrahl mal zu schreiben, wann habe ich welche neuen Informationen bekommen. Das heißt, welche Fakten lagen damals vor? Welche Informationen waren realistisch zugänglich? Was konnte ich auch noch gar nicht wissen? So, das wirklich mal glasklar hinzuschreiben. Und dann ist, wie gesagt, meine Empfehlung, dein früheres Ich nicht nach heutigem Maßstab zu bewerten, denn es ist einfach unfair. Das ist unfair, macht keinen Sinn. Man kann das natürlich tun, aber das ist fast eine Garantie in eine chronische Unzufriedenheit, in eine chronische Selbstverurteilung, die unnötig Energie kostet und die unnötig unzufrieden macht. So, und wenn man das jetzt in Frage 1 klar hat, welche Informationen waren da? War die Entscheidung auf Basis der damals vorliegenden Informationen nachvollziehbar? Würdest du heute mit dem damaligen Wissensstand wieder so entscheiden? Und wenn man auch hier ja sagt, man hat gut abgewogen, es war keine Schnellschussentscheidung, es war nicht naiv oder irgendetwas, dann hat man hier ein Häkchen und sagt, okay, das war keine Fehlentscheidung, für die muss ich mich nicht kritisieren. So, Frage 3 aber, und das ist eine Zusammenfassung jetzt von all dem, was wir besprochen haben, gab es ein konkretes Warnsignal? Gab es Widersprüche? Gab es Grenzüberschreitungen? Gab es in irgendeiner Form etwas, was man sich immer wieder durch Argumente schönreden musste? Musste man das ständig erklären? Und hier ist auch klar, nur diese Nervosität vor etwas Neuem oder sowas, diese Hemmung, in neue Gefilde aufzubrechen, das ist noch keine Intuition, die dagegen spricht. Das kann, wie gesagt, Angst, das kann Komfort, Zone etc. sein. Aber so ein wiederkehrendes Muster, was vielleicht sogar nach der Entscheidung auch noch da war, wo man immer noch nicht ganz klar ist, ob das richtig war, das ist diese Qualität von Intuition, die wir suchen. Und wenn dieses Signal da war, wie ist man damit umgegangen? So, hat man es untersucht? Hat man ihm Raum gegeben? Hat man die Zeugin vorgeladen, um sich das Ganze anzuhören? Oder ist man einfach mit Tempo, mit Argumenten, mit Lebensplanungsvorstellungen, so wie ich das damals gemacht hatte, einfach drüber gerast? Und wenn Frage 1 und 2 ein klares Ja ergeben, dann ist es vermutlich Kategorie 1 von dem, was wir besprochen haben. Da würde ich vorschlagen, einfach die Erfahrung mitnehmen und die Selbstvorwürfe, diese negative Beurteilung loslassen und sich vergeben. Und wenn bei Frage 3 und 4 ein Ja kommt, dann, wie gesagt, hätte man es besser wissen müssen, dann war es eine Fehlentscheidung. Aber auch für die muss man sich nicht sein ganzes Leben lang bewerten, sondern das Muster erkennen, auch hier lernen und für zukünftige Entscheidungen da besser werden. Das habe ich mir ganz dick hinter meine Ohren geschrieben. Das heißt, wenn es jetzt um große Entscheidungen, aber auch mittelgroße und kleine geht. Ich habe natürlich den Luxus, dass ich in einem beruflichen Kontext, bin selbstständig, habe eine eigene Unternehmung, ich bin niemandem, ich habe keine Investoren an Bord, ich bin niemandem irgendetwa eine Form von Rechenschaft schuldig. Das heißt, da kann ich sehr frei entscheiden. Aber ich würde sagen, oder nicht aber, sondern und, dass ich dadurch, dass ich den Mut mittlerweile aufbringe, dieses Bauchgefühl als die wichtigste Zeugin und das Wichtigste, viel wichtiger als Argumente, die ich mir so zurechtlegen kann, sind meine Entscheidungen deutlich besser geworden. Und wie bewerte ich das? Heißt nicht, dass ich keine Fehlentscheidungen mehr treffe, überhaupt nicht. Beziehungsweise, jetzt kommt etwas, was vielleicht für manche nur eine Nomenklatur, eine sprachliche Unterscheidung ist. Ich finde es aber eine ganz entscheidende. Wenn man es schafft, sozusagen diese zum einen in Kategorie 1 zu sagen, damals mit den vorliegenden Informationen war es die richtige Entscheidung, und auf der anderen Seite sagt, ich habe mein Bauchgefühl entsprechend gehört, wahrgenommen und mich nicht dagegen entschieden, dann sind ab diesem Moment quasi keine Fehlentscheidungen mehr möglich. Denn eine Fehlentscheidung ist es nur, wenn man eine der beiden Logiken oder vielleicht beide ignoriert hat. Und dann kommen wir wieder zum Anfang. Eine Fehlentscheidung ist nicht dadurch charakterisiert, dass sich das Ergebnis als anders herausgestellt hat, als man es eigentlich wollte. Sondern eine Fehlentscheidung ist, wenn man es zum Zeitpunkt der Entscheidung hätte besser machen können. Und wenn man diese vier Fragen für sich klärt, ehrlich beantwortet, dann wird man ab diesem Zeitpunkt so gut wie keine Fehlentscheidungen mehr treffen. Manche guten Entscheidungen werden zu guten Ergebnissen führen, manche guten Entscheidungen werden zu schlechten Ergebnissen führen. Aber es werden immer gute Entscheidungen sein. Und das halte ich für eine sehr, sehr zentrale Fähigkeit für ein gelingendes Leben, für das Auf und Ab des Lebens, dass man das Vertrauen in sich selber entwickelt, gute Entscheidungen treffen zu können. Denn ich beobachte, dass Menschen sich gar nicht mehr vertrauen. Zum einen, weil es immer mehr Optionen gibt, aber weil sie sich auch nicht vertrauen, dass sie richtige Entscheidungen treffen. Und weil sie Angst vorm Ergebnis haben. Und das ist für mich so das Wichtigste, um jetzt zum Ende der Episode zu kommen, die wichtigste Erkenntnis. Wir brauchen keine Angst vor Entscheidungen haben, weil was das Ergebnis wird, können wir nur teilweise beeinflussen. Was uns aber das Vertrauen, das Vertrauen in uns selbst gibt, gute Entscheidungen zu treffen, ist, diese zwei Kategorien zu kennen, diese vier Fragen anzuwenden und sich dann sicher zu sein, dass man eine gute Entscheidung trifft. Und wenn man gute Entscheidungen trifft, dann trifft man auch lieber Entscheidungen, dann trifft man auch schneller Entscheidungen. Und wenn man Entscheidungen trifft, dann lernt man. Dann weiß man dann, wie sich bestimmte Dinge ergeben. Dann kann man auf der Basis wieder neue Bewertungen vorführen, neue Entscheidungen treffen. Und so kommt man im Leben viel besser vorwärts, wenn man handelt, wenn man nicht in der Schockstarre sitzt und sagt, ich kann mich einfach nicht entscheiden, weil ich nicht weiß, ob es das Richtige oder das Falsche ist. Ab heute wissen wir, wie gute Entscheidungen zu treffen sind. Und dann können wir den Ausgang besser einordnen und von da weg immer weiter nach vorne gehen. Und dementsprechend, es wird ja viel über Reife gesprochen, über Weisheit. Reife und Weisheit bedeutet für mich nicht, nie wieder falsch zu entscheiden, im Sinn von, dass es zu ungewünschten Ausgängen führt. Weisheit bedeutet, die Vergangenheit fair zu beurteilen, haben wir jetzt besprochen, und beim nächsten Mal klar weder die Fakten, sprich das, was auf dem Tisch liegt, aber auch nicht sich selbst, die eigene Intuition zu überhören. Und wenn man diese Fähigkeit hat, dann bin ich mir sehr sicher, dass man die Höhen und Tiefen, die Auf und Abs des Lebens viel gütiger, viel gnädiger in der Rückschau bewertet, beurteilt und dementsprechend auch mit mehr Selbstvertrauen in die eigenen Entscheidungsfähigkeiten und insgesamt in die Fähigkeit, ein gutes Leben zu führen, führt. Dabei wünsche ich euch ganz viel Freude. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und falls euch dieser Podcast insgesamt gefällt, der Auf und Ab Podcast, ob Solo-Episoden wie diese, ob Gast-Episoden, dann würde es uns wahnsinnig helfen, wenn ihr auf Spotify den Podcast abonniert, auf YouTube, wenn ihr da guckt, dem Kanal folgt und falls ihr es noch nicht gemacht habt, eine bis zu 5-Sterne-Bewertung hinterlegt. Das hilft uns wirklich extrem, dieses Format weiterzuentwickeln, die Gäste, die ihr euch wünscht, vor dieses Mikrofon zu kriegen, und insgesamt einfach gemeinsam zu wachsen. Vielen, vielen Dank.